Und ich war 200 Meter davor und da leuchtete es so. Und war klar, die Polizei lässt einen gar nicht durch. Ich wusste nicht so recht, war es ein Unfall oder was war es. Ich war da eine Viertelstunde. Nach 10 Minuten habe ich mal Johann angerufen und gesagt, die haben hier alle Ruhe auf der Straße, aber bei mir geht es halt nicht weiter. Aber dann habe ich, nach einer Viertelstunde durfte ich durch und es war irgendwie ein Ölunfall. Oder die, man sah jetzt kein Auto mehr, aber es war Öl auf der Straße und die mussten das beseitigen. Und das machen sie dann lieber Sonntag früh als am Montagmorgen, wenn der Hauptverkehr Richtung Stuttgart rollt. Das machen sie dann nicht. Ich habe euch herzliche Grüße mitgebracht von unserem Team in Sambia. Ich bin gerade immer wieder in Kontakt mit Ihnen und Sie lassen euch ganz, ganz herzlich grüßen. Patience und Lissy heißen dort unsere Leiter. Und auch von meiner Frau, die heute sehr gerne mitgekommen wäre, aber sie musste kurzfristig auch in der Gemeinde bei uns einspringen für Moderationsdienst. Und eigentlich wären wir mal gerne wieder zusammen gereist. Wir machen das nicht so häufig. Ich bin jetzt die letzten Wochen immer alleine unterwegs gewesen, aber sie lässt euch auch ganz, ganz herzlich grüßen. Ich war das erste Mal jetzt heute bei euch in den Räumen mit dem Umbau und bin schon einigermaßen beeindruckt, wie unbeirrt ihr in der Pandemie einfach weitergebaut habt. Und dass das jetzt so schön geworden ist und es ist ja noch nicht ganz vollendet. Ich habe heute Morgen schon einen Fehler gemacht, bin da hinten über die Treppenstufen rein, aber es wurde mir schnell verziehen und ich durfte dann auch trotzdem reinkommen. Aber richtig schön geworden, ganz gelungen. Auch die Toilette habe ich schon genutzt. Ah, da will ich eigentlich wöchentlich kommen. Das ist ja wirklich wunderbar. Aber das ist ja nicht das Entscheidende in der Gemeinde. Das möchte ich auch sagen. Das hat mich viel mehr noch gefreut, als ich euch vorhin beten habe hören. Was für eine Liebe zu Jesus dort zum Ausdruck kam. Und was für eine Hoffnung und auch hier, was für ein unbeirrtes Dranbleiben an ihm. Das ist ja das, was Gemeinde ausmacht, nicht das Gebäude. Trotzdem, das Gebäude ist schön und ich freue mich für euch, dass ihr das Gebäude hier so renovieren konntet und erweitern konntet. Aber das, was viel schöner ist, ist, dass eure Beziehung zu Jesus etwas ausstrahlt. Und das war für mich, das hat mein Herz schon heute Morgen richtig erwärmt, diese Gebetsgemeinschaft und diese Anbetungszeit, wo deutlich wurde, trotz der Hoffnungslosigkeit, die um uns herum sich breit macht, ihr seid nicht hoffnungslos. Ihr seid geborgen in Jesus. Ich habe, bevor ich mit meinem Predigtthema beginne, habe ich noch ein Wort, das mir gerade sehr wichtig ist, auch in dieser Krisenzeit, aus dem Römer 15. Römer 15, Vers 4 bis 6. Es steht bei mir in der Basisbibel unter der Überschrift, das Gebot, die Schwächen der Schwachen mitzutragen. Ich will jetzt gar nicht klären, wer die Schwachen und wer nicht die Schwachen sind, aber mir ist es wichtig, dass wir sehen, wir sind von Gott herausgerufen in seine Familie, von Gott selber. Er hat uns erwählt, er hat uns in seine Familie hineingestellt und das sollten wir auch bewahren und uns nicht auseinanderbringen lassen. Und warum ist auch das, was wir heute tun, so wichtig? Vers 4 heißt es, alles, was in früheren Zeiten dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, also die alttestamentlichen Schriften, da gab es ja noch das Neue Testament nicht, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen, denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, wie wir sie aus der Heiligen Schrift gewinnen, wie wir sie aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommen von Gott. Er gebe euch, dass ihr untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Die Schrift, die zeugt von dem, wer unser Vater ist. Die Schrift, die hilft uns, auch in hoffnungslosen Zeiten aufzublicken. So wie wir es heute Morgen gemacht haben. Dieses Aufblicken auf Jesus, das ist in allen Zeiten nötig gewesen. Konflikte auch innerhalb der Gemeinde gab es zu allen Zeiten. Der Durcheinanderbringer versucht immer, durcheinander zu bringen und uns gegenseitig aufzuhetzen. Umso wichtiger ist es, dass wir aufblicken aufblicken auf Jesus und mit ihm leben und die Geschwisterschaft lieben. Gott hat deine und meine Geschwister sorgfältig ausgewählt und sie zu dir in diese Gemeinde gestellt. Es ist gut, wenn wir die Einheit, die er geschenkt hat, bewahren. Das war einfach eine kleine Vorrede, die mir gerade sehr am Herzen liegt, weil es die Bedeutung des Wortes zeigt, dass wir immer daraus lernen können und weil es das Herz Gottes zeigt, der möchte, dass wir seine Familie und seine Familienmitglieder lieben und ehren und beieinander bleiben. Das Thema, das ich mir heute aber vorgenommen habe, ist anlehnend daran, ich habe das mal, kannst du die Folie einspielen? Jawohl, super. Ich habe das mal genannt, was bleibt, oh ja, das muss man auch noch anmachen, was bleibt, Bibelworte, die mich geprägt und durchgetragen haben. Ich möchte euch ein bisschen in mein Leben hineinnehmen und an Bibeltexte, die mich entscheidend geprägt haben, die für mich manches Mal auch eine Wegänderung hervorgerufen haben, in die möchte ich euch mit hineinnehmen. Ich würde mir wünschen, dass manche dieser kostbaren Bibelworte auch zu euch reden und auch euer Herz berühren. Mit diesen Bibeltexten, ich sage nicht, dass das die wichtigsten Bibeltexte der Bibel sind. Es gibt sicher Theologen, die würden das ganz anders zusammenstellen. Es ist biografisch geprägt und diese Texte, die hatten eine Prägekraft für mein Leben und sie haben sie weiterhin. Und deshalb habe ich es genannt, was bleibt? Bibelworte, die mich geprägt und durchgetragen haben. Das sind Texte, die über diesen Tag hinaus, wo sie zu mir gesprochen haben, eine Bedeutung für mich haben. Ich beginne einfach mal mit meiner Kindheit, dass ich so euch mit hineinnehme in mein Leben. Vielleicht hatte ich das hier auch schon mal gemacht, ich weiß es nicht, aber ich möchte es einfach nochmal kurz beschreiben. In der Grundschule war schon für mich zu Hause klar, dass es in der Ehe meiner Eltern nicht zum Besten bestellt war. Wir hatten ganz häufig sehr dicke Luft zu Hause und das Schweigen oder die oft unfreundlichen Gespräche meiner Eltern, die waren für mich Anlass, viel meiner Freizeit woanders zu verbringen. Nämlich bei meinen zwei besten Freunden, beim Friedemann und bei Markus. Und ich kam bei denen in ein wirklich gutes Familienleben hinein, in ein heilsames Familienleben und habe dort erlebt, wie Nachfolger Jesu, die ihn kennen und die mit ihm leben, wie die zusammen miteinander umgehen. Und dort wurde ich auch in die Welt der Bibel hineingenommen. Das war ganz klar, dass die Familie sich natürlich auch viel mit der Bibel auseinandersetzt. Und dort wurden mir die Protagonisten, die Hauptleute, die in der Bibel so erwähnt werden, die wurden mir dort vorgestellt. Als Helden, aber auch als Versager. Natürlich, die Bibel ist ungeschminkt. Und dort wurde ich zweier Eigenschaften Gottes gewahr, die mich bis heute faszinieren. Und das ist Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit. Zuerst möchte ich zu Gottes Liebe gehen. Das Gleichnis des liebenden Vaters oder wie es andere nennen, das Gleichnis des verlorenen Sohns hat maßgeblich meine Vorstellung von Gott geprägt. Und jetzt muss ich da draufdrücken, wie? Einfach zur Seite oder? Ah nee, da. Ja, so. Genau, wunderbar. Jetzt habe ich die Technik aus. Es heißt im Lukas 15, Vers 11 bis 22, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Soweit der zentrale Abschnitt von diesem Gleichnis. Worin wird für mich hier die Liebe des Vaters ganz speziell sichtbar? Ich habe dieses Bild auch ausgewählt, das auch beim Johann im Büro oben hängt. Ich finde, wir waren vorher noch mal kurz in seinem Büro und habe mich gefreut, dass es auch dort seinen Platz hat. Das Gleichnis, das beschreibt einen Vater, der seinen Sohn mit der vorzeitigen Auszahlung seiner Erbanteile einen überraschenden Freiraum gibt, der zu der damaligen Zeit gar nicht üblich war. Wer vor seinem Tod von seinem Vater das Erbe einforderte, hat damals zum Ausdruck gebracht, es wäre mir lieber, wenn du schon gestorben wärst. Ich erkenne hier in dem Gleichnis einen Vater, bei dem der verlorene Sohn selbst im tiefsten Elend in der Ferne spürt, dass er ihm immer vertrauen kann. Das Wissen hat er um seinen Vater. Jesus beschreibt einen Vater, der seine Hoffnung nie aufgibt, dass sein Sohn wieder zurückkommt, indem er immer nach ihm Ausschau hält. Das wird dadurch deutlich, dass er ihn schon von Weitem kommen sieht. Und wir sehen einen Vater, der seinen Sohn trotz dessen ehrlosem Verhalten entgegenrennt, was in der damaligen Zeit auch schon eigentlich ein Skandal war, und er umarmt ihn und küsst ihn. Damals schritt man langsam bedächtig, aber ein untrügliches Zeichen seiner leidenschaftlichen Vaterliebe, er rennt ihm entgegen. Ein Gleichnis, das für mich heute immer noch zu meinem Herzen spricht, wie damals, als ich noch auf der Suche nach Gott war. Was für ein Gott! Ein zweites Wort neben der Liebe, mit dem Gott in der Bibel charakterisiert wird, ist das hebräische Wort Kadosch, das wir im Deutschen mit heilig übersetzen. Es bedeutet etwas vom Gewöhnlichen Getrenntes oder Ausgeschiedenes. Es steht im Gegensatz zu dem anderen hebräischen Wort Hakol, dem Allgemeinen oder Geschöpflichen. Gott ist getrennt vom Gewöhnlichen. Die Heiligkeit Gottes umschließt aber auch den unendlichen Abstand Gottes gegenüber dem Bösen. Gerhard Meyer, der Tübinger Theologe, hat es so ausgedrückt, die Heiligkeit Gottes bedeutet die völlige Feindschaft Gottes gegenüber dem Bösen. Gott ist eine Kategorie für sich. Er ist der Allmächtige. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er ist der Erhabene. Er ist mit nichts und niemand zu vergleichen. Gott ist einzigartig. Gott ist anders als alles, was wir kennen. Das Buch der Offenbarung hat mich schon als Jugendlicher fasziniert, weil dort dem Johannes ein Einblick in die etwas andersartige Welt Gottes gewährt wird. Johannes sieht und schreibt als Ermutigung für die leidende Gemeinde der damaligen Zeit etwas von der Größe und Majestät Gottes. Ich habe mal einen Text mitgebracht, der das für mich deutlich gemacht hat. Offenbarung 4, Vers 8 bis 11. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, denn alle Ewigkeit bleibt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen ward sie und wurde sie erschaffen. Gott ist in seiner Herrlichkeit und Größe nicht einsam, sondern in Gemeinschaft von feurigen Wesen. Sie leben, sie loben und besingen unaufhörlich die Heiligkeit Gottes. Und dann sind da noch die 24 Ältesten, vermutlich bewährte Leiter aus dem Volk Gottes des Alten und Neuen Bundes, die vollendet sind und sich jetzt in der Nähe von Gottes Thron befinden. Johannes sieht, wie auch diese Ältesten nur einem ihre ganze Aufmerksamkeit zuwenden und sich vor ihm niederwerfen, dem heiligen Gott. Die 24 Ältesten legen anbetend mit ihren Kronen all das vor dem heiligen Gott nieder, was sie in seiner Gnade in ihrem Leben ihm verdanken. Was für ein Gott! Der alte Kirchenvater Calvin hat es so ausgedrückt: Nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit, bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Hast du das schon einmal durchlebt oder vielleicht sogar durchlitten, dass dich eine Begegnung mit Gott bis ins Mark hinein erschüttert hat? Vielleicht durch einen Bibeltext. Zurück zu meiner Biografie als Teenager. Texte wie Offenbarung 4 haben wir auch damals schon eine Ehrfurcht vor Gott, dem König aller Könige, eingeflößt. Es war mir klar, dass Gott eine Qualität und Größe hat, der ich nicht gewachsen bin. Ich spürte meine Bedürftigkeit und meine innere Armut. Dazu ergänzend kam das Zeugnis der Eltern von meinen Freunden Friedemann und Markus, bei denen ich die Liebe Gottes erlebt habe. Und eine hohe Bereitschaft, auch sich immer wieder gegenseitig zu vergeben. Das war bei mir in der Familie eben nicht der Fall. Für mich war klar, dass sie etwas haben, was ich nicht habe. Aber es wuchs in mir immer deutlicher der Wunsch, dass ich selber diesem heiligen Gott dienen wollte. Aber wie? In Johannes 14, Vers 6 leuchtet ein Schlüsselvers des Neuen Testaments für mich auf. Wahrscheinlich können ihn viele von euch direkt so herausposaunen. Da heißt es, Jetzt geht's weiter. Jesus sagt dort: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt in der Beziehung zu Gott. Das war auch durch eure Gebete so vorhin so spürbar. Er ist der Dreh- und Angelpunkt zur Beziehung zu Gott. In der Apostelgeschichte fand ich damals einen Bericht von Menschen in Jerusalem, die haben Petrus auch gefragt: Was sollen wir tun, um in Beziehung mit Gott zu kommen? Das war so diese berühmte Frage: Wie können wir gerettet werden? Wie passiert das? Für mich auch ein ganz wichtiger Text, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sagt ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das war für mich ein Vorbild. Ich habe Jesus dann in meinem Dachzimmer, ohne irgendwelche anderen Leute dabei, Aber mit der Hilfe von den anderen, die im Vorfeld mir geholfen haben, das zu verstehen, meine Schuld bekannt und gesagt, dass ich von meinem selbstbezogenen Leben umkehren und ihm nachfolgen will. Das würde ich heute sagen, war der Beginn meines neuen Lebens. Leider habe ich dann in den ersten Jahren meines Christseins keine großen Wachstumsschritte gemacht. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Die Freude über das neue Leben war da, aber ich habe nicht so gewusst, so richtig, wie kann ich Jesus nachfolgen. Und ich habe mir so ein Doppelleben angewöhnt, ein Leben in den frommen Kreisen, in denen ich wusste, wie man sich zu verhalten hat, und Lebensbereiche wie damals die Schule, die von meinem Glauben wenig durchdrungen waren. Ich habe dort oft meine Lehrer an der Nase herumgeführt und auch meine Mitschüler drangsaliert. Im Laufe der Zeit verlor ich dann immer mehr die Freude am Glauben, aber ich bin so froh, dass meinem damaligen Jugendleiter das auffiel. Er hat gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und er sprach mich daraufhin an, nachdem ich zu den Jugendgruppen nicht mehr regelmäßig gekommen war, und lud mich ein, in eine Gemeinde mit ihm zu gehen, wo das Thema Jüngerschaft einen ganz anderen Stellenwert hatte, als ich in der ersten Gemeinde erlebt habe. Und ein Wort, das zu dieser Situation passte, ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Da heißt es: Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie. Ihr braucht sie, Rainer, du brauchst sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Man sieht, hier ist der Begriff Rettung nicht statisch definiert, sondern als eine Dynamik. Jetzt habe ich nochmal neu durchgestartet mit Jesus und habe es, wie dieser Vers zum Ausdruck bringt, auch dem Studieren von Gottes Wort und den Austausch darüber mit Geschwistern einen anderen Stellenwert gegeben. Und der damaligen Gemeinde bin ich sehr dankbar, dass sie mich in das hineingeführt haben, wie sehr es wichtig ist, Gemeinschaft unter dem Wort zu haben und sich auch gegenseitig zu helfen auf dem Weg. In dieser Gemeinde lernte ich dann auch Miriam, meine Frau, kennen. Und bei unserem Trauspruch steht die verschenkende Liebe, von der ich am Anfang über Gott den Vater berichtet habe, auch wieder im Zentrum. In Apostelgeschichte 20, Vers 35, da heißt es: Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ein Wort, das Miriam und mir seit jetzt über 25 Jahren Orientierung gibt. Paulus zitiert hier ein Jesuswort, das wir nicht in den Evangelium finden, aber das einfach Jesusmäßig ist. Natürlich hat er es gesagt. Nicht alles, was er gesagt hat, ist aufgeschrieben in den Evangelien, aber hier in der Apostelgeschichte. Gott ist von seinem Wesen her ein immergebender Gott, ein liebender Gott. Mit diesen Worten fordert uns Jesus auf, Nachahmer Gottes zu werden. Unsere möglicherweise angstvolle Seele soll und muss es immer wieder hören, dass Geben nicht nur eine abgerungene Pflicht, sondern eine selige, eine glücklich machende Sache ist. Miriam und ich heiraten, als ich noch mitten im Studium war. 2 Jahre nach dem Studium zogen wir dann durch eine besondere Wegführung Gottes nach Hamburg. Dort war ich in einem Verkauf tätig. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und war für einen Büromöbelhersteller tätig. Und während unserer 4-jährigen Zeit dort in Hamburg, da gehören wir zu der evangelischen Kirche, die Wolfram Kopfermann gegründet hat, zur sogenannten Ansgar-Kirche. Und Wolfram Kopfermann ist vor wenigen Jahren heimgegangen und er hatte ein Thema, das ihm unheimlich stark am Herzen lag, nämlich das Thema in Christus sein. Was bedeutet es, in Christus sein? Es geht zum einen darum, Anschluss an Jesus zu finden oder mit ihm Anschluss zu haben, so wie es in dem berühmten Gleichnis vom Weinstock und den Reben beschrieben wird. Da wird ja klar, Die Reben können nur Frucht bringen, wenn sie zum Weinstock gehören. Und sie bringen es dann auch. Nur durch den unmittelbaren Anschluss an ihn können wir an der Fülle des Lebens teilhaben. Also wenn die Bibel über in Christus sein spricht, beschreibt sie aber auch, was es bedeutet, in diesem neuen Macht- und Wirkungsbereich von Jesus zu leben und zu sein. Das heißt, was es bedeutet, wenn wir unter seiner Kraft, unter dem Einfluss seiner Kraft stehen. All die Stellen, die von in Christus sprechen, beschreiben die geistliche Wirklichkeit, in die jemand hineintritt, der ein Nachfolger Jesu wird. Oder nochmals anders ausgedrückt, ich versuche es zu umschreiben, das sind die Bibeltexte, die beschreiben, wie Gott den Gläubigen sieht, nachdem er von Jesus beschenkt wurde und das neue Leben hat. Und das sind zwei Verse, die mich seither immer wieder begleiten und eine totale Stärkung sind. Aus dem Korinther- und Epheserbrief, die sagen nämlich, wer wir in Christus sind, was unsere neue Identität ist. Ich weiß nicht, der hat irgendwie, jetzt geht er zu schnell, aber jetzt reagiert er. So, jetzt sind wir da. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Zweite Textstelle aus dem Epheserbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Gerade im Epheserbrief können wir schon an der Struktur des Briefes erkennen, dass uns Gott immer zuerst beschenkt und uns dann im zweiten Schritt das vermittelt, was er in unserem Leben von uns will. Die Kapitel 1 bis 3 berichten von dem, was Gott für uns getan hat und wer wir in Christus sind, wie reich wir mit ihm beschenkt sind. Das, was wir hier auch lesen, im Epheser 1, Vers 3 bis 5. Und dann in den Kapiteln 4 und 4 bis 6 lernen wir, was wir tun sollen. An ganz vielen Stellen der Heiligen Schrift erkennen wir dieses Prinzip. Zuerst Gottes Zuspruch. Und dann erst sein Anspruch. Ich will allen, die Jesus nachfolgen, nochmal diesen Vers ganz persönlich zusprechen. Du bist, du, der du heute hier sitzt oder der du uns zuhörst und zu Jesus gehörst, du bist durch Jesus Christus mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt. In Christus wurdest du schon vor Grundlegung der Welt erwählt, einmal heilig vor ihm zu stehen. Durch Jesus Christus bist du zu einem Kind Gottes geworden. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Ich hoffe, dass du das für dich persönlich hören kannst, dass du nicht überhörst und denkst, ja, für meinen Nachbarn und für meinen Vater, meine Mutter, aber nicht für mich. Nein. Wer zu Jesus gehört, der darf das für sich hören. Während der Zeit in Hamburg bekomme ich dann damals von dem Gründer der Bibelliga, von Reinhard Kannenberg, die Anfrage, ob ich nicht für die Bibelliga im deutschsprachigen Raum die Geschäftsführung übernehmen möchte. Auf einer Fahrt von Malmö nach Hamburg, da war so eine kleine Konferenz, sagte Reinhard mir, dass er den Eindruck habe, er soll mir das Wort aus Apostelgeschichte 6, Vers 9 und 10 sagen. Dort heißt es, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott darin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Dieses Wort war für mich damals, das hat sehr zu meinem Herzen gesprochen. Ich konnte mir das genau vorstellen, dass diese Reise von Hamburg wieder zurück nach Schorndorf in den Süden, dass das für mich von Gott ein Wort zu mir und meiner Familie war. Und es war der Startschuss für den Dienst bei der Bibelliga. Und wir sind ja schon viele Jahre bei euch auch mit der Aktion Bibelstern vertreten und deshalb kennen einige von euch auch schon den zentralen Vers unserer Mission. Ich will ihn hier nochmal anführen. Die Bibelliga, die fördert gemeinschaftliches Bibellesen, weil uns das Beispiel von dem Philippus so überzeugt, dass es wichtig ist, dass Menschen miteinander über Gottes kostbares Wort nachdenken und sich gegenseitig helfen, es zu verstehen. Da heißt in Apostelgeschichte 8, stellt der Philippus diese berühmte Frage: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Das ist der Pate für das, was wir weltweit machen, wo im letzten Jahr wieder über 2 Millionen Menschen in Gemeinschaft Gottes Wort studiert haben und gesagt haben, ja, ich brauche das. Ihr werdet das nachher auch nochmal in dem Filmclip hören von unserem Leiter in Sambia. Ich bin total davon überzeugt, dass wir nicht so viel Frucht schaffen könnten, wenn wir den Leuten einen Container an Bibeln ins Land reinstellen würden und sagen würden, ja, jetzt macht mal was damit. Viele der Bibeln würden ungelesen in den Hütten verschwinden. Das sagen wir immer wieder, vor allem die Afrikaner sagen mir das, wir sind eine Gemeinschaftskultur, aber wir sind keine Lesekultur. Uns fällt das so schwer zu lesen, aber wenn wir in Gemeinschaft zusammen sind, dann lesen wir und unterhalten uns über das rettende Wort Gottes. Und ich erlebe das selber. Wenn ich mit anderen Gottes Wort studiere, dann ist es oft die Schwester oder der Bruder, der mir aus dem Wort etwas zum Leuchten bringt, weil er etwas erkennt in dem Wort, was mir vielleicht verborgen geblieben wäre. Selbst wenn ich schon irgendwie erfahren bin und über 30 Jahre mit Jesus unterwegs bin, aber es ist kostbar, wenn die Schwester oder der Bruder mir etwas aus dem Wort von ihrer Wahrnehmung, von dem, was sie erkannt haben, erklären. Im ersten Teil der Predigt haben wir schon den Blick in die himmlische Welt gerichtet. Jetzt am Ende will ich nochmal den Blick auf die zukünftige Welt richten. Unser Leben hier auf dieser Erde ist endlich. Uns ist bewusst, wir sind hier Gäste. Der markante Text aus Hebräer 13, Vers 14 begleitet mich schon seit vielen Jahren und richtet mich auch darauf aus. Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg nach Hause, aber wir sind noch nicht zu Hause. Dieser Text, der will uns gerade dort trösten und Hoffnung einflößen, wo uns das Leben hier auf der Erde unerträglich erscheint. Unsere Nöte und Schwierigkeiten entzünden die stärker werdende Sehnsucht, zu unserem Vater nach Hause zu kommen. Der Hebräertext will uns aber auch davor bewahren, unsere Sicherheit und unser Glück nur im Hier und Jetzt zu suchen. Das könnte jemand, der hier die Sonnenseiten des Lebens erlebt, das könnte er meinen, das sei nun das fast schon der Himmel. Im 17. Jahrhundert warnte der Puritaner Edward Baxter seine Geschwister eindringlich davor, sagte, Geschöpfe für Gott selbst zu halten und zu glauben, die Erde wäre schon der Himmel. Nein, die sündlose himmlische Welt ist der gefallenen Welt natürlich in allem überlegen. Jesus hat seinen Jüngern noch vor seiner Kreuzigung versprochen, dass er in Gottes Welt Wohnungen für alle vorbereitet, die ihm vertrauen. Und er hat versprochen, dass er wiederkommen wird, um alle, die zu ihm gehören, in seine neue Welt zu holen. Darauf vertraue ich als Pilger in der mir oft so fremden, gegenwärtigen Welt. Was bleibt? Das war nun mein kleiner biografischer Streifzug mit 11 verschiedenen Bibeltexten, aber weil ihr ja eine biblische Gemeinde seid, wollt ihr die Vollzahl 12 und die kommt dann noch. Also wer mitgezählt hat, hat gemerkt, es sind bisher nur 11, aber der 12. kommt noch und dann würden wir gemeinsam beten, Bevor wir das tun, würde ich aber euch nochmal einladen, darüber nachzudenken, welches Bibelwort hat denn euch oder welche Bibelworte haben euch geprägt und euch eine Wendung in eurem Leben gegeben, eine entscheidende Wendung oder begleiten euch seit vielen Jahren. Ich würde mir wünschen, dass diese Predigt euch anregt dazu, nochmal darüber nachzudenken, was sind prägende Worte gewesen, die euch eine Prägung vermittelt haben. Ich würde gerne eine Minute oder anderthalb Minuten geben, dass ihr darüber nochmal nachdenken könnt. Vielleicht war es eins der Worte, das ich jetzt auch erwähnt habe. Kann gut sein. Aber was für ein Wort hat euch persönlich im Laufe der vielen Jahre, wo ihr vielleicht schon mit Jesus unterwegs seid oder bevor ihr auch zu ihm kamt, was hat euch den Weg zu ihm gewiesen? Denkt doch darüber nochmal nach und danach stehen wir auf und beten zusammen Psalm 23. Gerade die Psalmen waren für mich in den letzten Jahren eine Entdeckung, die ich am Anfang meines Glaubens nicht in mein Leben integriert hatte. Zu wissen, dass alle 150 Psalmen von Jesus, unserem Herrn selber, gebetet wurden und von Millionen von Brüdern und Schwestern vor uns gebetet wurden und heute noch gebetet werden, das ist für mich ein großer Schatz. Auch zu wissen, dass vorformulierte Gebete keine Gebete zweiter Klasse sind. Manche denken, nur frei formulierte Gebete sind Gebete erster Klasse. Es ist schön, dass euer Herz auch in den Gebetsgemeinschaften so durch frei formulierte Gebete zum Ausdruck kommt. Aber vorformulierte Gebete sind keine Gebete zweiter Klasse. Sie sind erstklassig. Die Psalmen sind der Gebetswerkzeugkasten der Bibel für uns. Und gerade einer der vielen schon Trost und Zuversicht eingeflößt hat, ist der Psalm 23. Ich bete ihn fast jeden Morgen, wenn ich mit dem Auto ins Büro fahre, eher der Psalm 23 oder Psalm 46 oder Psalm 16. Das sind die Psalmen, die ich auswendig kann. Ich kann auch nicht viele auswendig, aber die mich so stärken, die in meinem Herzen die Gegenwart Gottes verdeutlichen. Und deshalb, ich bitte euch aufzustehen und dass wir den gemeinsam noch zum Abschluss der Predigt beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du selber das Wort bist und in deinem Wort lebst und du selber durch dein Wort Rettung schaffst und Leben schaffst. Ich danke dir auch, dass du uns hältst auf dem Weg durch dein Wort. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir unter deinem Wort auch mit Brüdern und Schwestern haben und die uns auch immer wieder zuspricht von dem Bruder oder der Schwester, was du für uns zubereitet hast. Danke auch für die Anforderungen, die du uns durch dein Wort gibst und denen wir manchmal gar nicht gewachsen scheinen. Aber danke, dass du in uns lebst und uns auch hilfst, mit diesen Anforderungen zu leben. Herr, bete, dass wir als Gemeinschaft die Einheit bewahren, die du uns geschenkt hast. Und aufblicken, täglich aufblicken zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen und ich würde euch gerne